einen Kaffee bitte.
Maison Café.
Noch ein Kaffee.
Noch einen Kaffee.
Noch einen Kaffee bitte.
Noch ein Kaffee.
Maison Café.
Maison Café.
Maison Café.
Maison Café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bem-vindos e bem-vindas ao programa de Mais um Café, aqui emitido, produzido por Rádio Dreieckland e Pulsar Brasil em Rio de Janeiro. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer zu unserem Podcast Mais um Café. Noch ein Café hier, produziert von Rádio Dreieckland und Rio de Janeiro. Hier im Studio in Freiburg bin ich heute mal wieder alleine, der Fabian, und in Rio de Janeiro haben wir dieses Mal wieder volles Haus. Hoje eu estou sozinho aqui de novo em Freiburg, eu sou o Fabian, mas aí em Rio de Janeiro a casa está lotada, né?
Fabian, tudo bem? Aqui quem está falando é Jaque, estou aqui com a Dili, com o Nils e temos uma convidada muito especial, a Lina Raquel, que é doutoranda em filosofia da Universidade da Beira Interior, lá em Covilhã, aí em Portugal.
Genau, Fabian, die Hütte ist voll hier heute. Lili sind da, Jackie, Nils als Übersetzer und heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Lina Hakeo von der Universität Beira Interior aus Portugal und die studiert Philosophie. Und was genau, erzählt sie jetzt gleich selber. Já apresentei você, assim como o que você estuda especificamente lá na universidade.
Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Bom dia, Fábio. Lá na Universidade da Beira Interior, eu estudo filosofia política e o meu foco são os elementos de contradição do capitalismo, como, por exemplo, a sociedade do trabalho.
Also, herzlichen Dank und viele Grüße an alle von Lina. Sie studiert politische Philosophie in Portugal und beschäftigt sich dort vor allem mit den Widersprüchen des Kapitalismus. Und da gibt es ja so einige.
Das Thema, das wir uns heute rausgesucht haben, ist das Postwachstum oder ja der Abschied vom Wachstumszwang. Und zwar der Anlass ist der Runde Tisch Brasilien, der zwischen dem 21. und dem 23. November in Naunhof bei Leipzig stattfindet. Das ist die größte deutschsprachige Konferenz von sozialen Bewegungen, von der Zivilgesellschaft in Deutschland zu Brasilien auf Deutsch. Und findet jedes Jahr statt, wird organisiert vom Runden Tisch Brasilien von verschiedenen Mitgliedsorganisationen und koordiniert von der Kooperation Brasilien in Freiburg, wo ich jetzt auch arbeite seit August. A incidência ou a razão porque estamos retomando essa ideia de pós-crescimento ou decrescimento em Brasil e na Alemanha é por a mesa redonda que vai acontecer entre o dia 21 de novembro e 23 de novembro aqui em Leipzig, na Alemanha, perto de Leipzig, em Naunhof. É uma mesa redonda, uma conferência que acontece cada ano, organizado por uma docena, mais ou menos, de organizações, coordenada por a Cooperação Brasil, Cooperação Brasília, onde eu trabalho a partir de agosto. E, sim, esse o tema aí é crescimento para quem? Pós-crescimento no Brasil e na Alemanha. Por isso estou muito feliz de que a Lina Raquel está se juntando a esse programa para nos dar algumas ideias de como é esses movimentos aí no Brasil e na Alemanha. Ja, genau. Ich bin deswegen sehr froh aus diesem Grund, dass wir Lina Raquel hier im Programm dabei haben, die uns auch einen Einblick geben kann, wie denn die Bewegungen in Deutschland und Brasilien sind. Lina Raquel, talvez você nos podia explicar por que você é uma experta nesse tema, o que você fez antes de pesquisas como você trabalhou esse tema de decrescimento, pós-crescimento lá em Brasil e aqui na Europa? Ich würde gerne wissen, wie Sie zu diesem Thema gekommen ist und was Sie bisher dazu gemacht hat.
Bom, na verdade, o decrescimento foi o meu tema de pesquisa de mestrado em psicologia social na UERJ, né? A parte da expert é bastante bondade sua. Enfim, eu sou pesquisadora a respeito de... Na verdade, eu estudo autores da teoria crítica e esses autores têm como objetivo, nas suas bases, a própria crítica ao capitalismo, né? E o decrescimento é um pouco dessa fissura, dessa brecha dentro desse sistema, aparece como uma alternativa e como iniciativas práticas de uma sociedade de pós-desenvolvimento, de pós-crescimento mesmo. E assim, eu acabei me envolvendo com essa pesquisa a partir das críticas que me interessam da sociedade do capitalismo na minha pesquisa de mestrado.
Also, Lina ist über das Thema ihrer Magisterarbeit ein bisschen darauf gestoßen, auf das Thema Postwachstum. Die Magisterarbeit hat sie im Bereich Sozialpsychologie gemacht und bis heute beschäftigt sie sich viel mit Autoren der kritischen Theorie und deren Kapitalismuskritik. Und da ist eben das Postwachstum für sie als Thema auch entstanden und sie versucht es aus diesem Blickwinkel zu bearbeiten.
Das Thema ist ja jetzt von mir so ein bisschen eingebracht worden, eben auch aus dieser Perspektive von der Cobra aus und von unserer anstehenden Konferenz. Ich würde gern von euch wissen, in Rio, was hat denn Decrescimento für euch, was verbindet mir mit diesem Begriff des Postwachstums? Ich habe gestern die Einführungsveranstaltung von der Europäischen Internationalen Konferenz in Leipzig dieses Jahr gesehen, die dort im September stattgefunden hat, wo 3000 Menschen sich zu Postwachstum unterhalten haben und es ging praktisch auch los mit der Suche nach einer Definition, was ist denn Postwachstum? Deswegen würde mich mal interessieren, was bei euch so für Glockenschein oder für Definitionen irgendwie da sein könnten für Postwachstum. Was versteht ihr denn darunter? Was ist da im brasilianischen Kontext darüber bekannt? Eu gostaria saber o que vocês pensavam quando eu propuse essa temática do decrescimento, de pós-crescimento. Essa é uma discussão que é muito comum no Brasil. Vocês têm uma definição certa disso? O que estavam pensando quando eu propus esse tema? Eu contei que em Leipzig a conferência com 3 mil participantes também foi iniciado com um intento de fazer uma definição do decrescimento, do pós-crescimento. Uma ronda, que vocês acham?
Então, Fábio, essa temática, na verdade, ela ficou bem alta, começou a ser bem, bem pautada, assim, principalmente durante esse processo eleitoral, né? Nos debates entre os presidenciáveis e principalmente também no segundo turno, né? Em virtude de uma possível recessão, assim, de um processo de recessão econômica que a gente aqui no Brasil está passando, né? Enfim, a inflação está começando a subir, enfim, algumas medidas talvez mais austeras tenham que ser tomadas, e aí que essa temática começou a ser mais pautada, porque anteriormente era um assunto que não estava tão na mídia, assim.
Also, vor allem nicht das Thema unbedingt Postwachstum, aber Wachstum war ein ganz wichtiges Thema hier im Wahlkampf in Brasilien. Um das Klima ein bisschen zu beschreiben, muss man wissen, dass hier gerade eine große Angst umgeht vor einer Rezession, die Inflationsrate steigt und da wird eben gerade Wachstum als der Ausweg schlechthin beschrieben, mit dem Brasilien ökonomisch wieder auf die Spur kommen kann.
É bem isso que a Jaque falou mesmo, principalmente durante esse período das eleições em que se colocaram em disputa modelos econômicos diferentes, essa discussão começou a ficar mais em alta mesmo por um modelo de país aqui no Brasil, para que lado que a gente vai agora? E isso vai ser uma cobrança muito forte em cima do segundo governo da Dilma, com certeza.
Also auch Tilly sagt, das war ein wichtiges Thema und eigentlich haben sich auch verschiedene ökonomische Modelle direkt gegenübergestanden während des Wahlkampfes und diese Debatte wird weitergehen, auf alle Fälle auch jetzt in den nächsten 4 Jahren der Regierung.
A Jackie já comentou que o crescimento do Brasil baixou, não? E aí o diálogo é que a austeridade tem que acontecer. Temos menos recursos para para compartilhar, então alguém tem que ter menos. O que falam as pessoas que pensam mais allá do crescimento, Lina Raquel? Isso é um dos mitos da economia atual, que se não tem mais crescimento, alguém tem que sofrer. O que você acha desse mito? Não sei se é um mito, mas essa é a concepção, não? Que muitas pessoas têm. Ja, ich würde gerne wissen, Lina, Jackie hat schon gesagt, dass der Diskurs im Wahlkampf war, das Wachstum sinkt oder es wird weniger Wachstum oder sogar eine Rezession geben. Das heißt, es muss irgendwelche Austeritätspolitik geben. Das ist ja in Europa auch gerade großes Thema, Wirtschaftskrise, Austeritätspolitiken, die müssen sparen, jemand muss darunter leiden. Was sagen dazu die PostwachstumstheoretikerInnen? Ist das ein Mythos oder ist diese Wahrnehmung, die ja in der Gesellschaft ohne Zweifel vorherrscht, dann doch zu widerlegen?
É, na verdade, isso é um desafio mesmo do próprio movimento e, enfim, o decrescimento é um movimento sociopolítico anticapitalista que surge na Europa por volta aí do ano de 2008, mais especificamente na França. O nome, muitas vezes, remete, provavelmente, a esse mito, como nós estamos citando aqui, né? Na verdade, o decrescimento não dialoga com as recessões do capitalismo. Pelo contrário, o decrescimento inclusive teme que o capitalismo consiga se fortalecer a partir da própria escassez. Na verdade, o decrescimento é a sociedade após desenvolvimento, ela quer superar a ideia de que é possível crescer ilimitadamente num planeta finito, mas definitivamente não pretende que isso se dê por medidas austeras ou recessão econômica ou taxas de crescimento negativas.
Ja, eine Herausforderung ist auf alle Fälle mit den Mythen aufzuräumen, die das Postwachstum umgeben, dass das den Effekt hätte, dass dann weniger für alle da ist. Also die Postwachstumsdebatte ist in Frankreich 2008 aufgekommen und du kannst mir auch gerne bei der Übersetzung noch weiter mithelfen, Fabian, das war jetzt doch ein bisschen schnell. Also es geht auch darum, die von der Perspektive der Postwachstumsdebatte die aktuelle Austeritätspolitik anzugreifen, mit der sozusagen der Kapitalismus am Laufen gehalten werden soll. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich würde vielleicht noch kurz auch ergänzen zu dieser Geschichte, also zu von dem Postcrescimento und Decrescimento. Es ist 2008 bei der ersten Degrowth-Konferenz in Europa, der englische Begriff Degrowth, eben auch akzeptiert worden von der Bewegung. Und es gab seitdem immer wieder in Abständen von 2 Jahren Konferenzen, 2010, dann 2012 in Venedig, ich glaube 2010 war es in Barcelona und 2014 eben jetzt in Leipzig. Aber die Geschichte von Degrowth oder Beschäftigung mit diesen Grenzen des Wachstums ist schon sehr alt, geht schon in die griechische Zeit zurück, aber so in dem letzten Jahrhundert ist ja eigentlich in den 70er Jahren auch mit aufgetaucht, mit dem Buch von der Studie vom Club of Rome, die gesagt haben, wir können nicht endlos wachsen und müssen eben gucken, wie wir mit unseren Ressourcen haushalten. Das war schon so der erste Anklagen. In den 80er Jahren ist dieser Diskurs dann relativ runtergegangen, immer noch ins Vorzeichen des Kalten Kriegs und jetzt eben in den 2002er bis 2008 dann gab es relativ viel Bewegung in Europa zu diesem Begriff, so ein bisschen zu Historie, eine kleine Einführung, wenn ich das so wagen darf. Complementei un pochino o che você, Lina, già commentò che nel 2008 c'era una conferenza di degrowth in Paris, in Francia, onde o degrowth come termine inglese fu accettato per un movimento, mas a discussão, especialmente na França, già cominciò depois de 2001, mais ou menos, onde pessoas estavam discutindo isso na academia, né? Mas a discussão é mais velha, não? Nos anos 70, quando o Clube de Roma publicou seu reporte Os Limites do Crescimento, aí a discussão foi forte, também um movimento inspirado por movimento das 68, não? Muitos pensamentos críticos, mas nos 80 eu acho a discussão transformou um pouquinho ainda nessa fase da Guerra Fria, desceu um pouco a discussão, mas depois de 2001 levantou de novo, né? E agora tomou bastante dinâmica aqui. Tiveram, acho, 3 mil pessoas em Leipzig na conferência, e a conferência foi lotada. Então, algumas semanas antes, fecharam a inscrição, as pessoas não podiam se mais inscritar. Então, tem muitas pessoas que são interessadas nessa temática. Ich habe gerade auch nochmal gesagt, die Leipzig-Konferenz waren eben 3000 Leute und die war ausgebucht, also ein paar Wochen vorher konnte man gar nicht mehr teilnehmen an dieser Konferenz. Ich würde sagen, das war jetzt schon mal einiges an Input. Wir spielen jetzt vielleicht schon mal ein Stück Musik und kommen danach zu, würde ich gern wissen von Lina Raquel, wie denn die Bewegung in Brasilien, also wir haben jetzt so ein bisschen auf Europa geschaut, wie hier und natürlich mit dem Club of Rome auch in den Vereinigten Staaten noch die Diskussion verlaufen ist, aber würde mich interessieren, wie das Klima in Brasilien dazu ist. Aber vielleicht reden wir davon nach dem nächsten Musikstück. Gostaria de tocar agora uma canção musical e depois falar um pouquinho do movimento em Brasil. Agora estivemos vendo um pouquinho como desenvolveu o movimento de crescimento na Europa. E depois eu queria falar como é a situação no Brasil, já comentaram um pouquinho das eleições, mas queria entrar um pouquinho mais lá no nos detalhes. Mas agora vamos ouvir Cazuza, Ideologia, a Jaque elegeu essa canção e acho que vai comentar depois da canção porque elegeu essa música. Wir hören jetzt Cazuza von Ideologia, das hat Jaque ausgesucht und danach wird sie uns hoffentlich erklären, wie sie zu diesem Lied kam.
Partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar. Mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camundê. Meus heróis morrerão de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro.
voltamos no programa agora com mais café, noch ein Café hier bei Radio Dreieckland, beziehungsweise in Kooperation mit Pulsar Brasil und der Agência Pulsar in Rio de Janeiro. Jaque, por que você escolheu essa canção?
Então, acho que essa canção, assim, ela é bem legal porque ela discute também um pouco dessa visão política, né, e relacionada um pouco de modelos, assim, de desenvolvimento, de ideologia que a gente quer para o nosso país. Então, acredito que seja uma visão bem crítica, assim, e pertinente para o tema do programa.
Also Jacqui hat das Lied ausgesucht, Ideologia von Cazuza, eben weil es gut zum Thema passt. Da wird ein bisschen darüber nachgedacht, was für unterschiedliche Positionen die Leute haben und das passt ja ganz gut auch zu unserem Thema heute.
Ja, ich war im vergangenen Monat bei einer Vorstandssitzung von der Cobra, wo wir uns auch über das Thema des runden Tisches natürlich unterhalten haben, das Postwachstum. Und da war so ein bisschen der Tenor, zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass es sehr schwierig ist, dieses Thema Postwachstum in Brasilien vorzubringen bei unseren Partnern und Genossinnen und Genossen, weil es einen sehr hegemonen Diskurs gibt, was jetzt zum Beispiel den Presal oder sowas angeht. Also Presal, vielleicht für die Leute, die es noch nicht gehört haben, ist ein Erdölfeld, das ausgebeutet werden soll von verschiedenen Unternehmen. Brasilien vergibt dafür Konzessionen und es gibt eine Diskussion in Brasilien, bitte verbessert mich bzw. ergänzt mich, wenn ich das falsch sage, wo es vor allem darum geht, für was diese Einnahmen aus diesem Erdölförderung sozusagen verwendet wird. Also da geht es dann für Presal, das Geld für Bildung soll verwendet werden und so. Das war ein Thema schon, als ich dort war, 2012 und jetzt wahrscheinlich im Wahlkampf auch wieder. Aber es geht eigentlich gar nicht darum, wie zum Beispiel in Ecuador gab es ja die Initiative Keep the Oil in the Soil, also lass das Öl im Boden, weil eben wir können das nicht endlos ausbeuten. Ich glaube, diese Stimmen, ich weiß nicht, habe ich zumindest in Brasilien nicht wahrgenommen. Es ist sehr schwierig, da überhaupt dieses Thema sozusagen voranzubringen. Auch in den sozialen Bewegungen geht es eigentlich immer darum, okay, wie können wir mehr Sachen bekommen von der Regierung so ein bisschen. Vielleicht ist mein Eindruck auch falsch. Ich bin gespannt, wie ihr das einschätzen würdet. Eu estava em uma reunião dos nossos da Cobra, né, em preparação também para a conferência, e aí a gente falou que é muito difícil falar como as pessoas no Brasil, com nossos companheiros, com nossos parceiros aí com quais nós trabalhamos, dessa coisa do pós-crescimento. Por exemplo, no pré-sal, né, a discussão, como é percebido aqui, por mim, pelo menos, a discussão é sempre o que vamos fazer com os como dinheiro que vai ingressar no país graças a pré-sal, né? Então, é uma exploração petroleira e a discussão é só quem vai aproveitar esse dinheiro. Não é, a discussão não é vamos deixar o petróleo lá e não explorar, porque como no Equador fizeram essa iniciativa, propuseram, pelo menos agora vão explorar, eu acho, mas eles falaram que deixamos o petróleo lá abaixo da terra porque queremos proteger o meio ambiente e não podemos explorar todos os recursos que temos na terra, né? Então, eu acho muito difícil falar até com os movimentos sociais já desse tema, porque muitos só têm também essa ideia de que temos que lutar para que o dinheiro que ingressa lá vá nos lugares certos. Eu não sei se é uma impressão errada. Eu estou curioso o que vocês acham.
Bom, na verdade, essa discussão de após-desenvolvimento no Brasil, ela ainda enfrenta uma série de contradições e contrapontos econômicos, né? O Brasil, dada a Copa do Mundo, dado os Jogos Olímpicos que são para chegar, enfim, passou por uma fase de forte crescimento, de muitos investimentos, de produção, e, enfim, o que só faz reproduzir essa própria lógica naturalizada mesmo, né? Da sociedade do valor, do produtivismo, da indústria. Então, de fato, conseguir a descolonização dos nossos imaginários em torno do crescimento, da prosperidade associada ao crescimento, para que essa discussão do após-desenvolvimento chegue no Brasil com as mesmas características, por exemplo, que hoje ela acontece na Europa, ainda bastante delicado. E aí questões como essa, extração petrolífera, pré-sal, o próprio movimento do Equador, enfim, isso ainda são alternativas de resistência que não encontram ou que não dialogam com a maior parte dos discursos econômicos da nossa política.
Also die Postwachstumsdebatte hier in Brasilien stößt, wie du schon gesagt hast, immer noch auf Widerstand, auch bei den sozialen Bewegungen, oder man verstrickt sich schnell in Widersprüche. Zum Beispiel die sportlichen Großereignisse, die stattgefunden haben, wie die WM oder die noch kommen, wie die Olympischen Spiele, die werden hier halt immer auch als Momente begriffen, die nationale Wirtschaft zu dynamisieren und dem Land einen Schub zu geben, weiter nach vorn zu gehen. Also es gibt noch sehr, sehr stark diese Erzählungen auch innerhalb von der Linken. Und Lina meint, was wirklich noch fehlt in einer bestimmten Art und Weise, ist auch eine Dekolonisierung der Vorstellungswelten, ja, also mit diesem Wertdenken zu brechen und den ganzen kapitalistischen Ideen, die auch noch drinstecken in der linken Entwicklungspolitik. Und wie du gesagt hast, in Ecuador wird sowas besprochen, Alternativen, aber hier in Brasilien ist es schwer, das zu etablieren.
Queria aproveitar também para perguntar para Lina, porque esse tema é tema muito novo, assim, eu confesso que eu também não tenho conhecimento dele, sabe, assumo total, e eu queria saber quais são as alternativas apontadas, assim, por essa linha, né, de estudos, nesse momento pós-crescimento, assim, de uma maneira mais prática, assim, mesmo, sabe?
Also auch für Jackie ist es ein neues Thema und die fragt sich immer noch, also wie drückt sich denn Postwachstum denn dann auch in der Praxis aus, wie kann man das noch ein bisschen greifbarer machen?
Bom, eu vou só retomar um pouquinho o raciocínio que eu estava dizendo, e aí vou entrar a respeito dessas questões que a Jaqueline coloca para a gente. E aí quando, dentro daquela discussão, né, surge muito das perguntas para onde vai o dinheiro de diversos investimentos dentro desse processo produtivista, enfim, a gente está pensando as grandes questões e contradições da própria corrupção no Brasil e as dificuldades da distribuição de riqueza, né? Aquela coisa dos modelos econômicos que muitas vezes acreditam no crescimento do bolo, daquilo que vai ser partilhado, para depois posterior distribuição de riqueza. Isso, enfim, né, esses processos de crescimento enfrentam essas dificuldades também, a própria distribuição de riqueza nesse contexto. Agora, falando um pouquinho das medidas práticas, né, do decrescimento, o movimento está organizado em torno de um ciclo que eles chamam, né, um ciclo virtuoso de 8 R's, e que pressupõe desde redução de consumo, reciclagem de produtos, reestruturação, reconceituação de valores, né? Aí volta um pouquinho naquilo que a gente estava discutindo, esse descolonizar do imaginário que acredita que a prosperidade só é possível através do crescimento, que a gente vai crescer primeiro para depois distribuir a riqueza. Aí a gente encontra todas essas falácias das nossas instituições políticas, toda a questão da corrupção, enfim. Então, algumas medidas práticas, né? O que representa o decrescimento pontualmente, mas ao mesmo tempo aprisiona, às vezes, o decrescimento em iniciativas muito individuais e dificulta a própria coletivização, às vezes, do movimento que, necessariamente, estando também inserido dentro da lógica de produção, acaba tendo certas dificuldades, né? Não é só a reciclagem do lixo dentro da minha casa, da casa da Jaque, enfim, não é só isso, né? Como que isso se coletiviza? Como que isso se faz movimento, ideologia, como a gente estava pensando ali na música do Cazuza, né? Enfim, eu dou sequência ao raciocínio.
Also, bevor sie die Frage beantwortet, wollte Lina nochmal sagen, dass es ja auch so ist, dass auch die Befürworter einer Wachstumspolitik ständig mit bestimmten Problemen konfrontiert sind, die sie bisher nicht lösen konnten hier in Brasilien. Also die Fragen, die hier schon gestellt werden, zum Beispiel, wohin geht das Geld und warum ist die Produktivität zu niedrig, das sind schon Probleme, die auch die Befürworter des Wachstums eben ansprechen müssen. Und es gibt auch ungelöste Probleme, wie eben die damit verbunden sind, wie die ausbeutende Korruption und auch das Problem der Reichtumsverteilung. Und solange das nicht gelöst ist, gibt es eben auch ein großes Fragezeichen hinter der Idee, dass Wachstum die Lösung allen Übels ist. Was jetzt das Postwachstum angeht, da hat Lina sehr schön 8-mal den Buchstaben R benannt als ein Teufelskreis, der sich daraus zusammensetzt. Die kriege ich jetzt alleine nicht mehr so zusammen, aber quais foram os 8 R's que você falou? Assim, um depois outro, vamos.
É o reconceituar.
Reconceptualisierung.
Reestruturar.
Restrukturieren.
Redistribuir.
Umverteilen.
Reduzir.
Reduzieren.
Reciclar.
Recycling. Okay, also das sind vielleicht jetzt auch keine 8, aber in die Richtung geht's, ja. Und wenn man sich dann anschaut, okay, wie kommt man da zu den Praxen, was das Postwachstum angeht, dann geht's auch immer darum zu schauen, was ist oder in welcher auf welche Art und Weise verhindert denn der Wachstumsdiskurs auch eine Kollektivierung? Das ist ein ganz entscheidendes Moment. Und wenn wir dann an das Beispiel Mülltrennung denken, was Lina gebracht hat, da geht's eben nicht nur darum, dass jeder zu Hause fein säuberlich in 3 Tonnen seine Abfälle trennt, sondern sich zu überlegen, okay, wie geht eine Gesellschaft mit dem Problem Recycling um, wie kann man Sachen wiederverwerten, wie kann man genau an diesen Stellen eben auch im Alltag den Wachstum, der auch mit einer großen, ressourcenintensiven Wirtschaft verbunden ist, durchbrechen.
Wir haben jetzt vorher sehr viel über das, ein bisschen über die Entstehung der Postwachstumsbewegung in Europa gesprochen. Hier war das eben so, ich habe den Eindruck, auch so ein bisschen ein Zusammenkommen von verschiedenen Bewegungen, also von sowohl Menschen, die mit einer alternativen Wirtschaftsweise sich beschäftigt haben, als auch von Menschen, die aus einer Umweltbewegung herauskamen, von Menschen, die sich mit philosophischen Fragen beschäftigen. Und die haben irgendwie in diesem Degrowth, in diesem Postwachstum einen Pool gefunden, wo sie zusammenarbeiten können und einen Begriff, um den sie sich irgendwie gruppieren können und dort zusammenarbeiten. Es gab ja jetzt auch in Montreal 2012 ein Forum von Postwachstum in den Amerikas, wo ja irgendwie dann auch Brasilien dazugehört. Und ich glaube, auch in diesem Zeitraum mehr oder weniger ist die Forschung von Lina Raquel gefallen. Vielleicht kann sie mit diesem Fokus von, wie sieht Postwachstum in den Amerikas aus, so ein bisschen auch darauf eingehen, wie sich die Bewegung in Brasilien zusammensetzt, wer da die Akteure sind und wie, was da für Events stattfinden oder wie die Diskussion dort geführt wird. Estivemos falando um pouquinho antes no programa como desenvolveu o movimento pós-crescimento na Alemanha, na Europa, mais que tudo, na França. Foi um movimento que culminou de diferentes movimentos, tem diferentes eixos, eu acho. Tem como as pessoas que estão cuidando do ambiente, pessoas que pensam em uma economia alternativa, filósofos. Então, eu acho que todos esses movimentos se podiam agrupar no alrededor desse término de degrowth, pós-crescimento. Em 2012, também tive uma conferência no Montreal, em Canadá, o movimento degrowth nas Américas. Então, eu pedi à Lina Raquel que, eu acho que esse 2012 caiu também mais ou menos na fase da pesquisa dela, como é o movimento do decrescimento nas Américas e depois enfocar um pouquinho mais no Brasil. Como é o movimento lá mesmo? Quem são os atores? Quais eventos tem lá? Como é feita a discussão? Quem está discutindo do decrescimento no Brasil?
Tá bem. Eu vou até aproveitar para poder falar disso, retomar um pouco do ciclo virtuoso dos 8 R's do decrescimento, porque um dos R's, né, é o próprio relocalizar. E eu acho que essa é uma ponte através da qual, uma porta de entrada muito expressiva das ideias do movimento após crescimento ou do movimento do decrescimento no Brasil, né? Aí vou abrir um parênteses rápido. Decrescimento é uma palavra que ainda incomoda no Brasil. É uma palavra também assim pensada para intitular o movimento, para realmente incomodar, né, e descolonizar os imaginários em torno do crescimento. Aí fecha parênteses, enfim, e isso então faz com que provavelmente hoje a porta de entrada das ideias do movimento no Brasil, na América Latina, enfim, seja através dessa ideia do relocalizar, não é? Não vou nem dizer que seja através do reduzir. Nosso economista Lara Rezende fala que o Brasil é um país vivendo acima das possibilidades, um país muito acostumado com abundância e de ideias bastante antiecológicas, né? A coisa vem mudando, vem, Eco 92, Rio mais 20, mas enfim, né? E eu já continuo com as ideias que você perguntou, Fábio, só um minutinho.
Also um den hier noch den Nachtrag zu liefern zu dem Teufelskreis aus den 8 R's, eins davon war ja auch die Relokalisierung von Ressourcen und um hier nochmal eine Klammer aufzumachen, sagt Lina, Postwachstum ist in Brasilien einfach ein unbequemer Diskurs, der auch dem nationalen Projekt, so wie es hier hegemonial gedacht wird, im Moment entgegenläuft und das muss man einfach mit auf dem Schirm haben. Also es geht vielleicht noch gar nicht mal darum zu sagen, Wachstum unbedingt zu vermindern oder Ressourcen, aber allein dieser Moment der Relokalisierung ist hier sehr problematisch.
Bom, e aí aproveitando, né, Fábio, até completando um pouco o que você estava dizendo, de fato, o decrescimento ele emerge como uma arena de debate, né, uma plataforma de propagação de diversas vozes que vem mesmo de diversos eixos, diversos movimentos, né? E talvez no Brasil, na América Latina, os movimentos indígenas, né? Os movimentos dos quilombolas dialoguem muito bem com essas questões do decrescimento. A gente tem um exemplo do próprio Buen Vivir, no Equador, que está estruturado nessas bases do relocalizar, do retorno do homem à terra, na ideia da economia feliz, né? No contexto da própria ética do decrescimento, né? A ética do decrescimento está preocupada com isso, com vidas vocacionadas, está preocupada com vidas dedicadas aos seus dons, né? Mais expressivos das pessoas, enfim. Então, aqui no Brasil e talvez na América Latina, né? Como eu dei o exemplo do Equador, isso vai chegando assim, meio que dessa forma.
Also in Brasilien sieht Lina so ein bisschen als die möglichen sozialen Organisationen, die auch dazu beitragen könnten, eine größere Plattform aufzubauen, eben Indigene oder auch die Quilombos, die ehemals von entlaufenen Sklaven errichteten Siedlungen, wo es schon ganz ähnliche Debatten gibt, die in die Richtung Postwachstum gehen, wo es eher betont wird, die Frage, wie lebt man gut zusammen, also das Buen Vivir, was es auch in anderen Ländern Lateinamerikas als Diskurs gibt, wo es eben nicht so darauf ausgelegt ist, mit dieser Fixierung, wir müssen wachsen, damit es uns gut geht, sondern einfach zu schauen, wie man aus dem Alltag heraus Alternativen entwickelt. Also auch eine sehr ethische Frage, die da mit angesprochen ist und nicht nur eine ökonomische. Und vielleicht ist es in Lateinamerika genau dieser Punkt, diese Stelle, wo auch der Postwachstumsdiskurs wachsen kann.
Agora, é claro que tudo isso é um debate bastante delicado, e aí a gente chega um pouco nessas questões da mesa redonda que vai acontecer por aí na Alemanha, né? As perguntas, né? Enquanto eu fazia minha pesquisa, inclusive alguns interlocutores dessa pesquisa me perguntavam, Lina, mas decrescimento, como e para quem, não é? Porque essas expressões, por exemplo, indígenas no Brasil, na América Latina, ainda são vistas como minorias, e enfim, o menos ainda não é visto como mais no Brasil, a vida supérflua ainda é bastante valorizada, então ainda é bastante delicado pensar isso do retorno do homem à terra. Nós temos todo o problema do movimento sem terras no Brasil, a redistribuição de terra, a questão da reforma agrária, então essas questões são bastante delicadas e frágeis.
Und um noch zu komplettieren, auf der anderen Seite hat sie mit ihrer Forschungsfrage auch immer wieder kritische Fragen sich anhören müssen in Europa, als sie ihr Thema vorgestellt hat an den Universitäten, wo es auch darum geht, um die Machbarkeit so ein bisschen. Also wenn sie von Indigenen redet, wird das dort oft verstanden, auch dass da Minderheiten angesprochen sind oder Marginalisierte, die Landbevölkerung in Brasilien beispielsweise, die es nie geschafft hat, eine Landreform durchzusetzen. Und da ist dann die Frage, okay, wie machbar ist das da mit Postwachstum als Debatte anzufangen und schafft das nicht eher mehr Konflikte auch als neue Erfahrungsräume?
Inclusive, como eu já tinha mencionado, né, o economista André Lara Rezende, ele tem um livro bastante interessante que vai falar dos limites do possível. E ele coloca bem em cena essa questão, né? Quando a gente pensa em decrescimento para quem, ele vai dizer: racionar o crescimento antes da convergência de todos significaria congelar as profundas diferenças de padrão de vida no mundo de hoje. Então, quer dizer, isso é um desafio da sociedade após desenvolvimento mesmo, onde a gente congela a noção de crescimento, quer dizer, quem cresceu até aqui cresceu, quem não cresceu ficou onde está, e aí, como é que a gente faz agora? Quer dizer, talvez nem o próprio movimento de crescimento tenha as respostas do que vem a ser a realidade do após-desenvolvimento. E nem sei se esse é o objetivo do próprio movimento. Acho que o objetivo é ser essa arena de debate. É fazer isso que nós estamos fazendo aqui. É repensar as maneiras como a gente vive a sociedade do valor, a sociedade do crescimento, para que isso possa ser reconfigurado. E talvez uma das bases, né, e não é à toa que um dos erros do ciclo virtuoso do decrescimento é o redistribuir. Então, se a gente congela onde está, sem redistribuir, por exemplo, é uma perpetuação mesmo das diferenças, né? Das pluralidades. É preciso descolonizar um dos nossos imaginários em torno da possibilidade de vidas mais simples, né? E essas vidas entendidas e reconhecidas como prosperidade mesmo, como expressão, né? Do sujeito, da vida, dos desejos.
Und Lin hat jetzt nochmal aus einem Artikel von André Lara Hesenji zitiert, Grenzen des Möglichen, was jeder dann auch nochmal nachlesen kann. Und da geht es eben auch darum, wie ist die Postwachstumsdebatte zu verorten. Und Lina spricht sich dafür aus, das auch als Herausforderung der Gesellschaft zu verstehen, sich eben dieser Postwachstumsdebatte anzueignen und die Bewegung zu unterstützen und da in Dialog zu treten. Es gibt ganz viele Fragen, die da fundamental sind, die nicht nur ökonomische Natur sind, sondern philosophischen Charakter, also die direkt die Werte betreffen des Zusammenlebens. Was heißt beispielsweise umverteilen, beziehungsweise wie können wir eine Pluralität der Lebensweisen und des erwünschten Lebens garantieren? Und auch eine ganz entscheidende Frage, wie können wir wieder den Blick darauf lenken, dass auch einfaches Leben Spaß machen kann und unseren Begriff vielleicht von Reichtum, der auch in unserem Vorstellungswelten herumspukt, kritisch zu hinterfragen. Jetzt will sie auch noch was sagen. Moment, de novo.
E aí eu aproveito até para acrescentar, Fabian, porque isso é uma coisa bastante interessante agora na 4ª Conferência do Decrescimento em Leipzig. Né? Os debates e as discussões que aconteciam tentavam imaginar isso, um decrescimento autônomo, igualitário e que respeitasse a pluralidade das localidades onde ele fosse acontecer, nessa máxima expressão desse relocalizar. Então, decrescimento como e para quem passa a ser uma resposta de cada cultura, de cada linguagem, cada qual no seu estágio de crescimento ou não, vai conseguir implementar essas ferramentas de um pós-desenvolvimento, né? E que já não é mais opcional, é urgente. Sérgio Latouche deixa isso bastante claro, né? Se nós fôssemos um lago ocupado por uma alga e essa alga dobrasse de tamanho todo ano, nós poderíamos dizer que a alga já ocupou metade do lago. Ou seja, falta pouco, né? Se ela dobra de tamanho a cada ano, falta muito pouco para ela ter ocupado todo o lago. Enfim, crescer ilimitadamente num planeta finito já não é mais possível. E aí nós vamos ter que avançar, até mesmo com discussões pós-colonialistas, questões desse tipo, para poder cada sociedade em si implementar a sua arena de pós-desenvolvimento.
Und letzter Kommentar dazu, auch in Bezug auf die Konferenz, die dieses Jahr in Leipzig stattgefunden hat, schon die 4. Postwachstumskonferenz, wo Lina auch ausmachen konnte, dass es heute viel stärker im Vordergrund steht, zu versuchen, sich vorzustellen, wie autonomes und wie auch ein gerechtes oder ein gleiches Postwachstum denn funktionieren kann. Es geht heute nicht mehr so sehr darum, sich zu überlegen, Wachstum für wen und das zu kritisieren, sondern einfach aus dem Alltag heraus, aus den unterschiedlichen Perspektiven Ansätze zu entwickeln, die zu einem Postwachstum beitragen können. Und was auch klar geworden ist in Leipzig, ist, dass diese Debatte Degrowth und Postwachstum nicht mehr einfach nur eine Option unter vielen ist, sondern eigentlich auch ein sehr dringliches Thema. Denn wenn man sich unser Ökosystem als Teich vorstellt, dann sind wir Menschen einfach eine Alge, die inzwischen die Hälfte des Teichs ausmacht. Und ja, das zeigt ja wohl sehr stark, dass es da auf alle Fälle auch eine ökologische Grenze gibt.
Und bevor wir mit ein paar praktischeren Beispielen das Programm beenden, würde ich gerne noch eine Musik spielen von Seo Oronko La Cuica. Ich habe das ausgesucht, weil Seo am 18. November in Freiburg spielt, im Jazzhaus. Und ja, ein bisschen Musiker Brasileira in Freiburg, in dem Sinne ein bisschen Hinweis darauf für diejenigen, die das Programm vor dem 18. November 2014 hören. Und nach dem Programm würde ich ein bisschen gerne darauf eingehen, was sind die praktischen Beispiele für Decrescimento, für Postwachstum. Antes de fechar o programa com alguns exemplos mais específicos da prática do decrescimento, eu gostaria de ouvir a música de Seo, Ronco da Cuica, que eu tocar essa canção, porque ela vai tocar em Freiburg dia 18 de novembro no Jazz House. Então, procurou cultura brasileira aqui em Freiburg, a promoção aqui do Mais Um Café.
hoje fome. Alguém mandou parar a cuica, coisa dos homens. Coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper a raiva. É a fome de interromper a fome e a raiva. Coisa dos homens.
Coisa dos homens. É coisa dos homens. A raiva e a fome enchendo a cuica. Vai ter que roncar.
Roncou de raiva cuica. Roncou de fome. Alguém de raiva cuica, roncou de fome. Alguém mandou parar a cuica, coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper a fome não dá. Pra interromper a fome, a raiva é coisa dos homens. A fome tem que ter raiva, pra interromper a raiva é fome. De interromper a fome, a raiva é coisa dos homens.
Coisa dos homens. Coisa dos homens, a raiva e a fome, enchendo a cuica, vai ter que roncar.
Seu, a Ronca da Cuica. Ja, sie spielt, wie gesagt, in Freiburg bald. Und jetzt würde ich gerne zu konkreteren Themenbeispielen kommen, wo denn Postwachstum sich eigentlich äußert und irgendwie vonstatten geht. Also hier die Themenstränge in Leipzig zum Beispiel waren die Gesellschaft organisieren, sozial-ökologisch wirtschaften, Gemeinschaft leben. Da fallen mir gleich Projekte ein, wie das Mietshäuser-Syndikat zum Beispiel, ein Projekt, wo Wohnhäuser gemeinschaftlich genutzt werden oder Gesellschaft, sozial-ökologisch wirtschaften. Solidarische Landwirtschaft war ein Thema bei der Konferenz in Leipzig. Aber es geht auch viel um Sharing, um Teilen, zum Beispiel Carsharing-Modelle, wo eben nicht jeder sein eigenes Auto besitzt, sondern Autos miteinander geteilt werden. Oder Fahrradleihsysteme zum Beispiel, wie sie in Paris ganz groß sind mit Velib. Vielleicht in dem Sinne auch die Frage mit den Fahrrädern. Die Bank Itaú hat ja in Rio de Janeiro auch diese orangen Fahrräder rumfahren, wie im Prinzip ja auch in Paris das Velib-System. Ist jetzt der sozusagen der Inbegriff des Kapitalismus, die Banken, sind die Vorreiter des Degrowth und bringen dort jetzt eben Systeme des Teilens ein? Ist das ein Projekt von Postwachstum in Brasilien, ein urbanes Projekt? Sie hat ja schon die Indigenen und Quilombos Gemeinschaften genannt, aber so für den urbanen Brasilianer, für die urbane Brasilianerin, was sind da Projekte, wo sie anknüpfen könnten? Gostaria falar mais do temas mais concretos do crescimento aqui em Leipzig. As pessoas falaram de organizar a sociedade, de fazer a economia com um ambiente socioecológico e vivia na comunidade. Aí estou pensando aqui como em projetos como o sindicato de de prédios aqui onde a rádio é também, onde uma prédio está. Os donos, não tem um dono, tem todos são donos, então é um coletivizado, não prédios coletivizados. Agricultura solidária, que também tem um artigo aí no Brasilicum, no, na revista da Cobra, em preparação para a Mesa Redonda. Ou, por exemplo, coisas para sistemas de compartilhar, não? Compartilhar carros, compartilhar bicicletas, como lo tem em Paris também com o sistema de Velip. Aí o sistema foi lançado por um... acho um burgomaster, um alcalde comunista, aí lá no Rio de Janeiro tem também essas bicicletas anaranjadas do Banco Itaú. Esse é um sistema também de compartilhar. Então, os próprios, tipo, capitalistas, os bancos, estão fazendo a promulgação do crescimento ali naquela, como é? O Itaú já está avançado nessa questão.
É, pois é, né? A pergunta terminou assim com um mote polêmico, né? Quer dizer, vou abrir um parênteses antes de falar das iniciativas concretas. É o próprio capitalismo financiando o decrescimento, percebe? Quer dizer, é o capitalismo financiando as iniciativas de decrescimento, né? Mas, enfim, isso é um parêntese, renderia bastante a discussão e vai remontar muitas coisas em relação à sociedade do valor, produtivismo, né? Que nós já falamos um pouquinho aqui. Então, vamos colocar em cena algumas arenas práticas, né, concretas, igual você está dizendo, aqui no Brasil, a respeito de iniciativas de decrescimento. Né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio, né, mas mais expressivamente eu convivo com a Feira Grátis da Gratidão, no Rio de Janeiro, que é uma feira fantástica para trocas e contribuir para se reconceituar, é uma arena de expressão artística, bastante interessante, né, que... remonta alguns conceitos já perdidos na sociedade. Aqui no intervalo a gente estava dizendo um pouco dessa sociedade da ostentação, que valoriza o ter e não o ser, e a Feira Grátis da Gratidão ela retoma um pouquinho isso, o pertencimento, o envolvimento. Né? Tem um movimento bastante forte também em São Paulo, que são as iniciativas das hortas urbanas, muito interessante mesmo. Então, assim, hortas urbanas implantadas em escolas, os telhados verdes das casas, né, que já começa isso, principalmente em São Paulo, né, uma selva de concreto, isso começa a ser bastante interessante. Né? E no Rio Grande do Sul tem muita iniciativa de permacultura, que dialoga um pouco as hortas orgânicas, a possibilidade de você cultivar seus próprios alimentos em casa. Então, se eu tivesse que pontuar algumas coisas assim mais concretas de imediato, eu acredito que estes são bons exemplos de iniciativas de decrescimento hoje no Brasil.
Also klar, deine Frage, ob Itaú, die große brasilianische Bank mit ihrem Fahrradverleih das Postwachstum finanziert, das ist natürlich eine sehr polemische Frage und klar könnten wir es schaffen, auch innerhalb von kapitalistischen Initiativen immer Widersprüche herauszuarbeiten und auch zu zeigen, wo die eigene Wertschöpfungskette ein bisschen unterbrochen wird oder in Frage gestellt wird, aber Lina will sich jetzt mal darauf konzentrieren, drei konkrete Beispiele zu geben über Initiativen, die in Richtung Postwachstum gehen hier in Brasilien. Da ist zum einen ein großer Tauschmarkt hier in Rio de Janeiro, auf dem im Prinzip also auf keinen Fall mit Geld bezahlt wird, sondern die Leute hinkommen und man entweder einfach so etwas mitnehmen kann, was einem gefällt oder getauscht wird, Secondhand, Kunstwerke und das ist ein interessanter Ort, der gut funktioniert. Also da kommen die Leute nicht nur zum Gucken, sondern die bringen und Sachen mit und nehmen auch wieder viele Sachen mit. Also ein interessantes Laboratorium und ebenso spannend sind die urbanen Gärten in Sao Paulo vor allem, die dort in den letzten Jahren stark gewachsen sind. In Schulen, aber auch auf den grünen Dächern Initiativen, die teilweise auch von der Stadtregierung unterstützt werden. Und auch in Rio Grande do Sul gibt es inzwischen viele Erfahrungen mit urbaner Landwirtschaft und das alles zusammengenommen geht in eine gute Richtung.
Então, para fechar o programa, como já temos algumas ideias mais concretas do pós-crescimento, Raquel, você nos contactou e mandou o seu livro. Vamos colocar o link depois para que a gente pode também descobrir o livro que você escreveu, mas como você descobriu a conferência e talvez que foram os primeiros pensamentos ou uma questão, uma pergunta que você pode entregar para a mesa redonda que deve ser discutida no movimento, assim, o meu encontro com a sociedade civil alemã e brasileira. Você tem aí uma pergunta, uma coisa para nós? Ja, ich würde gerne zum Abschluss, Lina Kerl, darum bitten, vielleicht einen Denkanstoß oder eine Frage uns mitzugeben zu dieser Mesa Redonda, zu diesem Rundentisch Brasilien. Sie hat uns ja gefunden und auch ihr Buch vorgestellt und auch ein paar Exemplare geschickt, die wir zum Rundentisch mitbringen werden. Wir werden den Link zu dem Buch dann auch nachher in den Shownotes veröffentlichen. Aber ja, ich würde jetzt gerne wissen, ob sie da was für uns hat, jetzt für so ein Treffen von der Zivilgesellschaft in Deutschland und einigen Akteuren der Zivilgesellschaft in Brasilien. Was wäre da eine Frage, die unbedingt diskutiert werden müsste?
Bom, Fabian, eu diria assim, como aqui em alguns momentos eu coloquei as questões das teorias até mesmo pós-coloniais, né? Eu acho interessante oportunidades como essa da mesa redonda discutir geopolítica, né? As novas relações do Norte e do Sul. Isso apareceu muito forte em Leipzig, a aceitação do plural, o diálogo com a diferença, quer dizer, a capacidade de receber a diferença, a pluralidade, né? Então, eu acho que... E uma coisa que me interessa bastante é o papel do Estado, né? Quer dizer, como é que fica o Estado numa sociedade após decrescimento, né? Existem autores bastante interessantes que hoje até trabalham o conceito de anarquismo, e aqui eu vou colocar esse conceito bastante entre aspas, né? Enfim, e isso definitivamente, acho que se as mesas redondas conseguissem discutir um pouco disso, né? O papel do Estado numa sociedade após desenvolvimento, como fica, e quais podem ser as reconceituações e reestruturações dessa geopolítica norte-sul, né? Quer dizer, isso contribuiria muito para a descolonização dos imaginários, né? Aqui nos intervalos, muitas vezes, era colocada a questão: o Brasil questiona a necessidade de parar de crescer, de implementar uma sociedade após desenvolvimento, comparando-se ao continente europeu, que eles já desenvolveram aquilo que lhes interessava, e agora vem dizer para a gente que a gente tem que parar onde está e ir para uma sociedade após crescimento. Quer dizer, o quanto da geopolítica dessas relações internacionais poderia ajudar nisso, né? Frutificar essa arena de debate e de crescimento, esse descolonizar, para essa implementação mesmo de um após-desenvolvimento conforme cada uma das suas culturas, né? Das suas histórias e necessidades, né?
Also, ausgehend davon, dass Lina sich auch mit postkolonialen Theorien beschäftigt, fände sie es ganz spannend, wenn auf dem runden Tisch vielleicht auch geopolitische Fragen angesprochen werden und auch das Verhältnis Nord-Süd. In Leipzig ist ihr aufgefallen, dass es da auch ganz oft darum ging, wie kann die Debatte um Postwachstum auch Pluralität innerhalb unterschiedlicher Gesellschaften aushalten und akzeptieren? Wie ist da überhaupt eine Zusammenarbeit vorstellbar? Das wäre so eine Achse, die sie sehr spannend fände für die Debatte. Und die andere wäre auch nochmal kritisch zu hinterfragen, was ist denn eigentlich die Rolle des Staates in Verbindung mit dem Postwachstum? Also es gibt da anarchistische Ansätze, die sich explizit gegen staatliche Mitarbeit wenden. Es gibt aber auch andere, die versuchen, die Rolle umzudefinieren. Und auch das wäre eigentlich eine interessante Frage für die Debatten am runden Tisch. Gemeinsam könnten Sie dann vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten, die aktuelle Diskussion um Postwachstum weiter zu dekolonialisieren. Das ist Lina ein wichtiges Anliegen und damit auch dazu beizutragen, dass eben in ganz unterschiedlichen Kontexten Strategien und konkrete Projekte im Rahmen von Postwachstum implementiert werden. Und sie hebt den Finger, noch eine letzte Sache noch. Estamos dando dedo que é falar mais uma coisa.
Que eu acho que faltou dizer para você, a questão do livro, né, que você coloca em cena e tal, enfim, como você colocou no início do programa, a discussão, ela vem mesmo desde a década de 70, né, na Europa, me aproximei de autores como Castoriadis, né, acho que, permitam-me se não, né, desculpa-me se não estou pronunciando corretamente o nome do autor, enfim, então me aproximei desse autor, me aproximei de Sérgio Latouche, estive na terceira conferência de crescimento em Veneza, e aí disso passei a acompanhar o movimento mais de perto, fui à quarta conferência e lá tomei conhecimento dessa futura mesa redonda, que acontece agora, né, 20 e 21 de novembro,
aí também na Alemanha, e pronto. E aí disso, tendo contato das mesas, resolvi tomar a liberdade, entrar em contato com você e compartilhar um pouquinho dessas ideias, né? Pulverizar isso, que é o decrescimento, a essência do decrescimento em si, que é essa arena de debate, enfim. E aí só posso agradecer a oportunidade.
Also noch ganz kurz Nachtrag zu Linas Buch, das wir dann auch mit in unserem Blog ankündigen werden. Da ging es eben darum, sich Autoren zu suchen, vor allem aus den 70er Jahren, und nochmal nachzuzeichnen, was es da schon für Ansätze und Überlegungen zu Postwachstum gab. Und sie hat sich mal die Freiheit herausgenommen. Sie ist ja auch auf uns zugegangen, um hier bei der Sendung mitzumachen. Eine schöne Initiative, auch für die Zukunft. Und um eben auch einen kleinen Input mitzugeben für den runden Tisch mit ihren Ideen. Und auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass wir heute die Sendung zusammen gemacht haben.
Agradecendo sou eu, Esteu, muito obrigado por a participação, por as companhias aí no Rio de Janeiro para injetar suas ideias também e oferecer espaço aí no estúdio. Acho muito bom que tenha esse espaço aí no Rio de Janeiro e podemos fazer esse diálogo no mesmo nível aqui através da rádio. E também quero motivar as pessoas que têm ideias para futuros programas ou pessoas que querem participar no programa, que não se inscrevam. Aí na página, no blog, tem o contato. Möchte mich dann auch verabschieden und bedanken, dass die Leute, dass Lina Raquel mitgemacht hat, aber natürlich auch Nils und Jackie und Didi, die mit ihren Ideen das Programm bereichert haben und natürlich auch den Platz dort, das Studio in Rio de Janeiro zur Verfügung stellen, damit dieser Dialog, ich hoffe mehr oder weniger auf Augenhöhe, hier stattfinden kann im Radio. Und nochmal der Aufruf auch an alle, die vielleicht Ideen haben, über welche Themen wir uns in Zukunft unterhalten sollten oder Menschen, die gerne teilnehmen würden an diesem Programm, schaut auf dem Blog vorbei, dort gibt es unter Kontakt die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Muito obrigado, até a próxima, até mais café.
Então, daqui também, muito obrigado. E só para fechar e introduzir o R número 9, assim como para o tema do nosso próximo programa, recapitular, que vai ser recapitular o ano 2014 do ponto de vista do Brasil e da Alemanha. E já vamos achar todos nos grandes temas desse ano. E até lá, mais uma vez, obrigado e até o próximo Mais um Café.
Agradecer também, Fábio, agradecer Lina, principalmente, pela disponibilidade, por vir aqui, e sua presença foi super esclarecedora, muito obrigada mesmo.
Agradecer também, o programa de hoje foi ótimo, acho que deu para a gente aprender um pouquinho aí sobre esse tema novo, que é muito interessante.
Also, schon von Seiten von Gili und Jackie nochmal auch noch vielen, Jackie, vielen Dank hier fürs Programm. Wir haben heute, glaube ich, alle viel dazugelernt, auch über die Postwachstumsdebatte hier in Brasilien. Und noch als kleine Ankündigung, das 9. R aus dem Teufelskreis wird rekapitulieren sein, das Jahr 2014 rekapitulieren aus der Sicht von Brasilien und Deutschland, das dann fürs nächste Programm. Und wir werden uns jetzt schon mal Gedanken machen, was denn die großen Momente dieses Jahres waren. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.